heimgetragen. Ich vergaß mein Versprechen nicht und machte mich gleich am ersten Samstag nach Schulanfang auf, um Pfarrer Rubinger wegen des Bildes um Rat zu fragen. Philipp war in der Schule geblieben, weil er an einem Fußballspiel teilnehmen wollte. Ich musste deshalb allein gehen. Das machte mir aber nicht viel aus, denn ich liebte den Weg zum Pfarrhaus. Es war ein heller, windiger Tag und die Luft war erfüllt vom Geruch des feuchten Laubes und der Herbstfeuer. Die Wälder zogen sich goldig rostbraun über die Abhänge hin und in den Hecken leuchteten Vogelbeeren wie kleine, helle Zauberlämpchen auf dunklem Grunde. Hin und wieder bückte ich mich, um mir die Taschen mit Kastanien und glatten, grün und rötlich gestreiften Eicheln zu füllen. Ich fühlte mich glücklich und quicklebendig, und als ein Rotkehlchen in der Nähe sich in die Brust warf und ein Herbstlied schmetterte, hätte ich am liebsten mit eingestimmt. Ich brach mir eine Ranke von wildem Wein, wand sie mir um den Kopf und stellte mir vor, ich sei eine Waldfee. Ich glich zwar bestimmt nicht im geringsten einer Fee mit meinen unordentlichen dunklen Haaren und meinem ganz gewöhnlichen Gesicht voller Sommersprossen. Frau Rubinger saß mit einer Näharbeit am Fenster. Ich blieb ein Weilchen bei ihr, um zu plaudern und eine Waffel zu knabbern. Die Zwillinge krabbelten im Laufgitter herum und ich konnte doch nicht anders, als einen Augenblick mit ihnen zu spielen. Als ich mich endlich losriss, neigte sich der Nachmittag seinem Ende zu. Ich traf den Pfarrer in der Kirche emsig beschäftigt und ich sah ein, dass ich seine Zeit nicht mit unnötigen Erörterungen verschwenden durfte. »Herr Pfarrer«, begann ich ohne Umschweife, während ich eilig durch den Mittelgang auf ihn zulief, »erinnern Sie sich an das Bild, das Sie mir gegeben haben?« Er ließ seine Arbeit liegen und setzte sich auf die Chorstufen. Ich nahm neben ihm Platz. Es war einfach schön, wie Pfarrer Rubinger einem immer seine ganze Aufmerksamkeit schenkte. »Freilich erinnere ich mich daran«, erwiderte er, »weil ich, wie du weißt, dasselbe Bild in meinem Studierzimmer hängen habe.« »Ja, natürlich«, sagte ich. »Aber sehen Sie, Herr Pfarrer, ich sollte das nächste Bild haben. Glauben Sie, dass das möglich ist? Gibt es ein solches?« Der Pfarrer blickte mich fragend an. »Ich befürchte, ich begreife nicht recht, was du mit dem nächsten Bild meinst«, sagte er sanft. »Meinst du ein anderes Bild von dem gleichen Künstler?« »Oh nein«, antwortete ich, »es ist mir ganz gleich, wer es gemalt hat. Ich möchte bloß ein Bild von dem, was nachher geschieht, nachdem der Hirte das Schaf auf die Arme genommen hat. Sehen Sie, Terry mag mein Bild nicht. Es macht ihn unglücklich«, sagt er. »Er könne nie sicher sein, ob der Hirte jenes Schaf wirklich heraufbringen werde. Wissen Sie, die Hände des Hirten sehen nicht besonders stark aus, und das Schaf liegt doch ziemlich weit unten an der Felswand, und das plagt Terry manchmal. Darum habe ich gedacht, ich wollte versuchen, ihm das nächste Bild zu verschaffen, ein Bild, auf dem das Schaf in Sicherheit ist, so dass man gar nicht mehr daran herumzugrübeln braucht.« Der Pfarrer hatte den Blick nicht von mir gewandt, während ich sprach, und als er antwortete, klang seine Stimme sehr ernst. »Ich will mein Möglichstes tun, um Terry solch ein Bild zu verschaffen. Aber Ruth, du darfst ihn nicht so denken lassen über das Schaf. Meinst du, du könntest ihm einen Vers beibringen, wenn du ihn jetzt lernst?« »Oh ja«, antwortete ich bestimmt, »ich habe Terry schon wer weiß wie viel gelehrt. Ist es ein Hirtenvers?« »Nicht eigentlich«, sagte er. »Jedenfalls kommt der Name Hirte nicht darin vor, aber er handelt dennoch von ihm. Der Vers lautet, er kann völlig erretten. Weißt du, was völlig erretten bedeutet, Ruth?« Ich wusste es nicht recht. »Es bedeutet, aus jeder Gefahr reißen. Schau, so weit das Schaf auch immer vom Wege abgeirrt, so hoch es auch gestiegen oder so tief es gefallen sein mag, der Hirte kann es trotzdem zurückholen. Das bedeutet, dass es keinen Menschen auf der Erde gibt, so böse oder so weit weg von Gott er auch sei, den der Herr Jesus nicht erretten könnte, sobald dieser Mensch ihn anruft.« Ich schaute höchst befriedigt auf. »Er kann völlig erretten«, wiederholte ich sorgfältig. »Ja, ich will das behalten und Terry sagen. Dann braucht er sich nicht mehr um jenes Schaf zu sorgen. Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer.« Am nächsten Montag, versprach mein Freund, während wir Hand in Hand die Kirche verließen, gehe ich zur Stadt und schaue nach, ob ich das Bild finden kann. Am Abend wiederholte ich Terry alles, was ich über den neuen Vers wusste, und wir sagten ihn gemeinsam auf. Terry lernte ihn gern auswendig und versprach mir, von heute an ganz unbesorgt zu sein. Bedeutete doch völlig erretten, dass kein noch so schrecklicher Abgrund den Hirten hindern konnte, sein Schaf zu finden. Der arme Terry war jedoch an diesem Abend so müde, dass ich nur kurze Zeit bei ihm blieb. Sein Gesicht sah noch blasser aus als sonst, und er verzog es immer wieder, als ob er schlimme Schmerzen habe. Seine Mutter war den ganzen Tag kaum von seiner Seite gewichen, und meine Tante hatte köstliche Leckerbissen für ihn zubereitet, um seinen Appetit zu reizen, doch umsonst. Terry hielt das Gesicht gegen das Fenster gewandt und lag still und teilnahmslos da. Mehrere Tage verstrichen. Die Buchenblätter fingen an, in großer Zahl zu fallen. Terry sprach selten ein Wort, aber er liebte es, ihnen zuzuschauen, wie sie im Wind herumwirbelten. Obwohl seine Mutter fast dauernd neben ihm saß, schaute er meist zum Fenster hinaus. Der Arzt kam jeden zweiten oder dritten Tag, aber er hatte jedes Mal solch eine ernste und traurige Miene, dass ich mich nicht getraute zu fragen, wann Terry wieder mit uns spielen könne. Eines Nachmittags kam ich von der Schule heimgerannt und bemerkte, dass Philipp sich verspätet hatte. Ich warf meine Schulmappe in die Ecke und schoss die Treppe hinauf. Vor Terrys Zimmertür aber machte ich Halt und drückte leise auf die Klinke, denn in den letzten Tagen hatte sogar ich eingesehen, dass hier Ruhe zu herrschen hatte. Aber ich blieb erstaunt auf der Türschwelle stehen. Neben dem Bett saß Pfarrer Robinger, und auf Terrys leidenden Gesichtszügen lag etwas, das einem Lächeln ähnlich war. Er hörte einer Tigergeschichte zu. Ich zog einen Schemel heran und hörte ebenfalls zu, bis der Tiger tot und unter einer Palme begraben war. Dann zog der Pfarrer ein flaches Päckchen unter seinem Arm hervor und sagte, »Wir haben auf dich gewartet, Ruth, um dies zu öffnen.« Unter Terrys Augen riss ich mit zappligen Fingern Schnur und Papier weg. Als dann das ersehnte Bild in seiner ganzen Pracht vor uns lag, war unsere Freude so groß, dass wir kein Wort hervorbrachten. Wir stießen bloß einen Seufzer aus und blieben still in den Anblick des kleinen Gemäldes versunken. Es war ein eingerahmtes Bild, das eine Wiese voll weißer, sauberer Schafe darstellte. Sie bewegten sich alle in eine Richtung fort und grasten unterwegs. Ihnen voran ging der Hirt mit einem Stab in der Hand, und in seinem Arm lag ein kleines Lamm, das friedlich schlief. Es war Terry, der das Schweigen brach. »Wohin trägt er es?« fragte er plötzlich mit ängstlicher Stimme. »Nach Hause, Terry«, erwiderte der Pfarrer, und sein Gesicht hatte einen Ausdruck, den ich nicht verstand. »Er trägt es sicher durch jeden Tag hindurch, bis sie alle nach Hause kommen.« »Wo ist das?« fragte Terry weiter. »Es ist dort, wo der Hirte wohnt und wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden«, antwortete der Pfarrer. »Soll ich dir etwas über dieses Zuhause lesen, Terry?« Der Junge nickte, und der Pfarrer zog sein neues Testament aus der Tasche und las mit seiner langsam deutlichen Stimme von der himmlischen Stadt, wo Gott wohnt. »Und Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.« Erneutes Schweigen. Wieder war es Terry, der es brach. »Fein«, meinte er nachdenklich. »Keine Schmerzen mehr? Tipptopp wird das sein.« Dann, nach einer Minute schweigender Überlegung, »Können dorthin alle gehen? Oder bloß die Braven?« »Nein«, erwiderte der Pfarrer, »die Tür steht weit offen für jeden, der hineingehen möchte und der dem guten Hirten angehört, sei er nun vorher gut oder böse gewesen. Schau, der gute Hirte ist ja gestorben, damit jedes von uns hineingehen kann. Kennst du das schöne Lied, das uns davon sagt? Ich will es dir höher sagen. Hör gut zu. Der Hirte stirbt für seine Herde. Mein Heiland gehet in den Tod. Nur dass ich nicht verloren werde, begibt er sich in solche Not. Er büßet fremder Sünder Schuld mit namenloser Lieb und Huld. Der Hirte stirbt für alle Sünder, die alle abgefallen sind. Er liebt sie als verlorene Kinder und sucht, bis er sie wiederfindet. Und wenn er sie nur finden kann, so nimmt er sie mit Freuden an. Nochmals Schweigen. Dann bat Terry leise: Erzählen Sie mir noch eine Tigergeschichte? Und während der Tigergeschichte schlief er ein. Seine Hand lag auf dem Bild vom gefundenen Schäflein. Behutsam stahlen der Pfarrer und ich uns aus dem Zimmer. Am folgenden Samstag gingen Philipp und ich Einkäufe machen. Wir kauften 2 Osterglocken, Zwiebeln für Terry und ein wenig Torf. Wir gedachten, die Knollen in Töpfe zu pflanzen und auf seinen Fenstersims zu stellen, damit er gegen Winterende die grünen Schosse hervorbrechen sehen und das Aufblühen der goldenen Blumen beobachten könne. Zu Hause angelangt, knieten wir in Terrys Zimmer auf den Boden und vergruben die Zwiebeln in den Töpfen. Terry schaute uns teilnahmslos zu. »Eigentümlich«, sagte Philipp plötzlich. »Man sollte doch nicht meinen, dass in diesem leblosen alten Ding eine Osterglocke steckt.« »Nein«, erwiderte ich, »wirklich nicht. Die Zwiebel sieht nicht aus, als ob eine ganze Pflanze hineingepackt wäre. Ich lege meine Zwiebel nahe an die Oberfläche, damit die Blume rascher hervorkommt.« »Das wird keinen Unterschied ausmachen«, belehrte mich Philipp. »Sie wird nicht treiben, bis die Zeit dafür gekommen ist. Wenn sie aber da ist, schießt die Pflanze hervor, so tief sie auch unter der Erde begraben ist.« Ich war im Begriff, diese Ansicht zu widerlegen, als mein Blick auf Terrys Gesicht fiel. Er war kreideweiß und vor Schmerz verzerrt. Ich lief zu ihm und fasste seine Hand. »Oh, du armer Terry«, rief ich aus, »ist es so sehr, sehr schlimm? Soll ich deine Mutter holen?« »Nein«, hauchte er, »sie regt sich so auf, wenn die Schmerzen so stark sind.« Und dann, aufschluchzend, fuhr er fort, »ich wollte, ich könnte dorthin gehen, wo es keine Schmerzen mehr gibt.« Philipp und ich waren ganz aus der Fassung. Noch nie hatten wir Terry in diesem Zustand gesehen. Er war ein äußerst tapferer Junge und er wählte selten das Leiden. Nach einem unbehaglichen Schweigen sagte Philipp sanft, »Ich glaube, wir wollen Gott bitten, deine Schmerzen wegzunehmen und dir zu helfen, dass du einschlafen kannst, wie im Evangelium, wenn die Leute zu ihm kamen und er sie heilte. Knie nieder, Ruth, wir wollen's versuchen.« Philipp hatte noch nie laut gebetet und die Worte kamen langsam, stockend. »Lieber Gott, bitte nimm Terrys Schmerzen weg. Bitte mach ihn bald gesund. Bitte schenk ihm einen guten Schlaf. Amen.« Wir öffneten die Augen und blickten Terry erwartungsvoll an. Obwohl schon alle Anzeichen des Schmerzes von seinem Gesicht verschwunden waren? Terry hatte die Augen bereits geöffnet und heftete sie auf das Hirtenbild über seinem Bett. In jener Nacht, während wir schliefen, gingen viele Schritte in unserem Hause hin und her. Tante Margret und Terrys Mutter legten sich überhaupt nicht zur Ruhe und der Arzt kam gegen Mitternacht. Aber niemand vernahm die Schritte des guten Hirten, als er herzutrat und Terry in seine Arme nahm. So fanden Philipps Gebet eine andere Erhörung, als wir gedacht haben. Bevor die Sonne wieder aufging, als die Sterne noch hoch am Himmel standen, ließ Terry seinen leidenden, verkrüppelten Körper mit allem Schmerz und aller Pein für immer hinter sich. Der gute Hirte trug ihn heim.